Ein herzliches Willkommen zu unserer Geschichte der Reformation, die großen fünf. Heute der Märtyrer, Jan Hus. Das Evangelium ist von den Urchristen über Europa ausgebreitet worden. Wir haben in früheren Serien vernommen, dass die Waldenser hier aus dem Gebiet der Kottischen Alpen über die Pässe nach Frankreich, nach Deutschland ihre Missionare ausgesandt haben. Und so hat sich das Evangelium in diesen Gebieten, besonders in der adeligen Welt, verbreitet. Diese Verbreitung hat dann die erste große Frucht in England gezeitigt durch John Wycliffe. Nun, die Königin von England war eigentlich eine Prinzessin aus Böhmen. Sie hat nur dorthin geheiratet. Das war früher oft so, man heiratet ja standesgemäß. Adelige zu Adeligen, und die sind halt nicht so reichlich angesiedelt in diesen hohen Gefilden. Daher wanderte die von Böhmen nach England. Und jetzt hat sie Sehnsucht, dass diese Botschaft, die Wycliffe hier verkündigt hat, dass die auch in ihr Heimatland getragen wird. Und sie schickt zwei begabte junge Männer, Künstler, nach Prag. Die können jetzt aber nicht so klar und deutlich sagen, wir kommen von England und wir sind Wycliffe-Anhänger, dann sind die sofort eingesperrt oder getötet. Da sie Künstler sind, beginnen die zu malen. Auf eine sehr geschickte Art und Weise. Nicht ein Gemälde hat ja eine starke Ausdruckskraft. Was sie nun malen, ist von einer inhaltsschweren Geschichte, die ihre Wirkung gezeigt hat. Sie wohnten in einem großen Gebäude, wo ein großer Torbogen war, ein Durchgang, und da war rechts und links eine weiße Mauerseite, und sie fragten die Besitzer, ob sie hier ein Gemälde, wie hier ein Gemälde drauf malen dürften. Das wurde gestattet. Und dann malt der eine und der andere, die malen gleichzeitig. Und das ist ein Durchgang, wo man zum Hauptplatz kommt und die Leute gehen da durch und betrachten die zwei Künstler, wie die hier malen. Auf dem einen Gemälde entsteht ein Bild von Jesus, wie er diesen Einzug in Jerusalem auf dem Esel erlebt. Die Menge, die Palmzweige abschneidet, Hosianna-Rufe, Halleluja-Rufe. Jesus einfach und schlicht, auf einem Esel reitend. Das andere Gemälde zeigt jetzt eine reiche Persönlichkeit. Goldene Rüstung auf dem Pferd, große Leibwache rundherum. Pomp, Prunk, Luxus ohnegleichen. Und dieser Glanz, diese Glorie, die da ist, steht also in einem scharfen Kontrast zu dem schlichten, einreitenden Jesus in Jerusalem auf einem Esel. Hier der Papst in Glanz und Glorie. Und die Leute gehen da durch. Die schauen rechts, die schauen links, die schauen sich die zwei Gemälde an und merken, das ist aber nicht das Gleiche. Und der Stellvertreter Christi auf Erden, der hat sich aber ganz schön herausgemausert. Also was der für einen Reichtum hat. Und die Leute beginnen sich ein Bild zu machen. Und es kommt auch der Rektor der Universität von Prag vorbei, Jan Hus. Der schaut auch nach rechts, schaut auch nach links. Der schaut sich die zwei Gemälde an und es macht Klick in seinem Gehirn. Er forscht nach, lässt sich, da er auch Uniprofessor ist, Schriften von Oxford University kommen. Er hat erfahren von Wycliffe, beginnt das Ganze zu studieren und springt auf diesen Zug auf. Was war jetzt die Botschaft, die vorher von Wycliffe und jetzt von Huss in Prag verkündet wurde? Ich möchte das an der Flipchart illustrieren. Wir haben also hier auf der einen Seite den Höchsten des Universums, Gott. Dazwischen ist die Kirche, die römisch-katholische. Und diese Kirche steht als Machtfaktor zwischen Gott und den Menschen. Und wenn jetzt jemand diese Verbindung zu Gott sucht, kommt er bis hierher, bezahlt für das, das ist eine Art Dienstleistung, und diese Gruppierung, die Geistlichkeit, schickt das Anliegen in die nächste Etage. Du kannst also nicht direkt zu Gott kommen, sondern nur über die Kirche, und die nützt das weitlich aus und macht klar, über Geld kann auch das andere geschehen. Nun, und jetzt kommt ein Wycliffe und dann ein Huss, der diese Gedanken weiterträgt und sagt, Moment, im Worte Gottes, in der Bibel steht ja ganz was anderes. Da ist doch jemand von Gott gekommen, der Sohn Gottes, und hat sich hierher gewandt. Der ist Mensch geworden, hat hier geblutet auf diesem Planeten, ist für uns gestorben, wieder auferstanden und zurückgekehrt. Und seitdem ist der Weg frei. Wir haben den direkten Draht zum Chef. Wir können direkt zu Gott gehen. Und die Kirche, ja, die ist hier eigentlich obsolet. Die hat nicht die Rolle eines Dienstleistungsunternehmens, die hier eine Mittlerfunktion hätte, sondern hat gelesen, hier ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Mensch, Christus Jesus. Er ist der Mittler und nicht die römische Kirche. Aber genau diese Mittlerfunktion hat ja der Kirche das Einkommen beschert. Denn wenn sie jetzt der einzige Weg ist, um da zu Gott vorzudringen, ja, dann kann sie auch über die Gelder verfügen. Weil sie sagt, ja, nur wenn ihr hier bezahlt, dann setzen wir uns ein. Nicht? Wir leisten ja einen Dienst für dich, immerhin für dein ewiges Leben. Also entsprechend hoch ist das dann dotiert. Und das war die Machtfunktion. Und jetzt haben John Wycliffe, wie Jan Hus, aus dem Evangelium heraus, aus dem Wort Gottes, der Bibel, klargemacht, dem ist ja gar nicht so. Das ist ja ganz anders. Die haben ja gar nicht diese Machtfunktion. Das ist ja anders. Du kannst direkt über Jesus, der Mensch geworden ist, dorthin gelangen. Und das war sensationell. Und die Leute haben das aufgesogen. Aber wie? Nun, damit kommt Jan Hus ins Fadenkreuz von Rom. Und Rom fordert von Böhmen, Jan Hus nach Rom auszuliefern. Das bedeutet, er wird in Kürze ein Häufchen Asche sein. Er wird verbrannt. Nun, in Böhmen wird Jan Hus sehr geschätzt. Er ist der Rektor der Universität. Er ist der Star, der große Sohn des Landes. Sie wollen nicht ihren besten Mann hergeben. Und weder der Herrscher, noch die Adeligen, noch die oberste Stadtregierung von Prag, niemand will Jan Hus ausliefern lassen. Niemand. Und so geschieht es, dass der Papst in seinem Zorn, in seiner Ohnmacht, in seiner Wut dieses Anliegen derart formuliert und klar macht, dass er sagt, wenn ihr ihn nicht ausliefert, dann bannen wir ganz Prag. Und das sagt ein Papst, der dritte Papst ist im Bunde. Da gibt es drei Päpste gleichzeitig. Und dieser Papst, der das fordert von Prag, ist der, der selber gar kein Papst, kein Geistlicher war, sondern über Nacht, innerhalb von 24 Stunden, vom Nicht-Geistlichen zum Geistlichen, zum Bischof, zum Kardinal, zum Papst aufgestiegen ist. Als dritter gleichzeitig regierender Papst. Also völlige Uneinigkeit. Nun, Prag wird gebannt, das heißt, wer jetzt stirbt, wird nicht mit letzter Ölung versehen. Wer jetzt stirbt, ist unter Garantie für immer abgeschrieben und kann nie mehr gerettet werden. Es werden keine Hochzeiten durchgeführt, keine Begräbnisse, keine Messen. Es ist kompletter Stillstand. Und die Leute sind geschockt. Jeder fürchtet, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Und was geschieht dann mit mir? Ich werde nicht einmal auf dem Friedhof begraben, sondern wie ein Hund. Was bedeutet das für die Ewigkeit? Die Leute sind voller Angst, dass sie, falls sie jetzt sterben, was dann mit ihnen ist. Weil kein Priester etwas tut. Gewissermaßen Generalstreik der römischen Kirche. Weil Hus nicht ausgeliefert worden ist. Die Folge ist, dass Hus beschließt, aus Prag wegzugehen, damit dieser Bann sich wieder löst. Und er geht in die Umgebung und beginnt dort überall zu predigen. Und wirklich, der Bann wird so wieder aufgehoben. Und so erfährt nicht nur Prag, sondern ganz Böhmen und Mähren von dieser neuen Geschichte, wie wir sie hier erläutert haben. Rom verliert an Macht und Einfluss. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und aufgrund dessen, und weil es auch gleichzeitig drei Päpste gibt, beruft man ein Konzil nach Konstanz. Konstanz liegt hier am Bodensee, heute hart an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Und dieses Konstanz wird jetzt von 1414 bis 1418 ein entscheidender Ort. Nur einer der drei Päpste wagt es, dorthin zu gehen. Es ist der dritte, der in Bologna regiert hat, Johannes der 23. Und der hat das so mies, sein Amt ausgeführt, dass man ihn dann später aus der Papstliste gestrichen hat. Er scheint heute nicht mehr auf. Und dann beim Zweiten Vatikanischen Konzil wieder ein Johannes der 23. an der Macht war. Also das war erst 1965, ging dieses Konzil zu Ende, da war er dann schon tot. Man hat also den ersten Johannes den 23. komplett rausgenommen, der hier damals Prag gebannt hat. Aber das war damals eine ernste Geschichte für die Bewohner, also wie wenn es jetzt in die Hölle geht. Und jetzt wird Hus nach Konstanz vorgeladen und seine Freunde sagen, da gehst du nicht hin, denn wenn du da hingehst, dann wirst du verbrannt. Und so lässt sich Hus vom Kaiser Sigismund einen Geleitbrief ausstellen, damit er eben am Leben bleibt. Und erst nachdem er diesen Geleitbrief erhalten hat, wagt er sich dorthin. Und kaum angekommen, lässt ihn dieser dritte Papst, der als einziger hier erschienen ist beim Konzil, verhaften, einsperren und fordert, dass der verbrannt wird. Es ist etwas, was wir in der Prophetie der Bibel schon ein wenig dargestellt haben. Der Apostel Johannes hat in einer Vision vier apokalyptische Reiter gesehen. einen auf einem weißen Pferd, auf einem roten Pferd, auf einem schwarzen Pferd und auf einem leichenblassen Pferd. Der Tod reitet hier. In der Kirchengeschichte hat sich das so ereignet, zuerst siegreiches Evangelium im Römerreich, in der Folge dann grausame Verfolgungszeiten der Christen, in weiterer Folge dann das Angebot von Kaiser Konstantin, was wir im ersten Teil dieser Serie besprochen haben, dieses lukrative Angebot für die Christen, wird nicht mehr verfolgt. Im Gegenteil, ihr bekommt vom Staat Geld für Kirchenbauten und so weiter. Ihr werdet anerkannt, geehrt als Christen, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr das tut, was wir von euch fordern, nämlich vor Statuen auf die Knie zu gehen. Und die römischen Statuen wurden zu heiligen Statuen umgemünzt, bekamen neue Namen. Statuen blieben, nur der Name der Statue änderte sich, sodass also die Jupiterstatue aus dem Jupitertempel dann später im Laufe der Zeit hinübergewandert ist in den Petersdom, der errichtet wurde, und aus der Jupiterstatue wurde eine Petrusstatue. Es war dieselbe Statue, vorher Jupiter geweiht, dann jetzt ist es der Petrus. Diese Statue, die heute dort steht, wo die Leute diesen großen Zeh alle berühren und der schon jetzt fast ein kleiner Zeh geworden ist durch den Schweiß, der das Ganze aufgelöst hat. In dieser Phase ist die römische Kirche entstanden, das heißt, die römische Religion hat sich mit der christlichen verschmolzen und viel Römisches, Heidnisches blieb drinnen, darum heißt die Kirche ja auch römisch-katholisch. Im ersten Teil unserer Serie haben wir das näher ausgeführt. Jetzt die vierte Phase. Aufgrund dieser Vermengung, dass also viel Römisches da hineinfließt, wird die Kirche innen tot. Hier sehen wir, wie Johannes schreibt, die Offenbarung. Es wird eine leichenblasse Geschichte. Es entstehen schöne Kirchenbauten, aber im Inneren ist das Ganze leer und tot. Man hat zwar Machtansprüche, sagt, wir sind die, die sich für euch bei Gott einsetzen, wenn ihr entsprechend bezahlt. Aber es war ein Punkt, der so nicht der Wirklichkeit entspricht. Denn Jesus ist Mensch geworden, hat sich für uns geopfert, damit der Weg frei wird zum Vater. Darum sagt ja Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nicht die Kirche ist der Weg, nicht die Kirche ist der Mittler, der Mensch, Christus, Jesus, er allein. So, und jetzt ist Jan Hus vorgeladen, wird verhaftet, sitzt jetzt in Konstanz im Gefängnis unter Bedingungen unvorstellbar. Also ein Gefängnis damals, das war die Hölle. Man war in einem finsteren, ekelerregenden Loch, tief unten in der Erde, feucht, kalt. Und die Räumlichkeit, in der man sich befand, war alles in einem. Das heißt, da hast du Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Toilette in einem Raum. Der Gestank, unvorstellbar. Und dann kommen die Fliegen. Und wenn die kommen, dann legen sie ihre Eier, sodass du buchstäblich aufgefressen wirst von den Maden. Das ist ein Madensack. Also das waren Zustände, wo jeder einfach aufgibt, sagt, alles mache ich, wenn ich nur da wieder rauskomme. Und man ließ dem Betreffenden auch nicht Wasser zukommen, um sich zu waschen. Wenn wir an einem heißen Sommertag in verschwitztem Zustand sind und man könnte sich nicht duschen, wie unangenehm. Der ist Tage Wochen, Monate lang dieser Janus in diesem Zustand. Keine Körperreinigung möglich. Er sitzt in seinem eigenen Morast. So schaut er im Gefängnis damals aus. Universitätsprofessor, Rektor der Universität. Jetzt in diesem Loch. Das war also das Gefängnis. Und dann in dem Zustand, wo du nur mehr ein Häufchen Elend bist, im Winter halb erfroren, Sommer, das andere Gegenteil, du weißt nicht mehr, wie dir geschieht, du willst nur mehr sterben. So schlecht geht es dir. Und dann wirst du vorgeladen. Und dieser Jan Hus, als er dann vor diesem Gremium in Konstanz erscheint, vor all den Kardinälen, sagt er, mich wundert es. Mich wundert es. Wie ihr mit einem Menschen umgeht. Welche Grausamkeit in euch drinnen steckt. Mich wundert es. Was hat er getan? Er hat das verkündet, was Jesus gesagt hat. Den direkten Weg zu Gott über Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das wurde verkündet. Und wenn man sich jetzt das Ganze vor Augen führt, da ist ein Mann, der den Menschen die Wahrheit eröffnet, wie sie zu Gott kommen können, wie ihnen die Schuld vergeben wird, wenn sie bekennen, bereuen. Und Jesu Blut reinigt uns von aller Sünde. Und der Machtfaktor Kirche hält das nicht aus. Und sie wollen den Widerruf, dass dieser Jan Hus sagt, ich habe mich geirrt, behaupte ab nun das Gegenteil, wieder dasselbe wie früher, bevor ich diese Erkenntnis hatte. Aber das tut er nicht. Und Jan Hus hat ja in der Bethlehemskapelle in Prag, die fast an die 2000 Besucher, Woche für Woche gepredigt. Und das ist jetzt in Böhmen so eine breite Massenbewegung geworden. Das ganze Volk steht hinter ihm. Und es ist der da in Konstanz eingekerkert und wird vorgeladen. Man will ihn zwingen zu widerrufen. Sonst wird seine Qual fortgesetzt und letztlich landet er auf dem Scheiterhaufen. Interessanterweise, der Papst, der hier Hus ins Gefängnis werfen ließ, der dritte, die anderen zwei sind gar nicht erschienen, dieser Papst wird von seinen geistlichen Kollegen, als die so mitbekommen, was der für ein wüstes Vorleben hat und als Papst weitergeführt hat, dieser Papst wird von den Kardinälen verurteilt und in dasselbe Gefängnis geworfen, wo schon Jan Hus schmachtet. Dasselbe Gebäude. Da muss man sich überlegen. Der Papst, der Hus ins Gefängnis werfen ließ, kommt jetzt ins selbe Gefängnis. Und das innerhalb eines halben Jahres. November 1414 wurde Hus verhaftet und jetzt im Mai 1415 ist der Papst dran. Johannes der 23., den man mittlerweile gestrichen hat von der Liste. Sie haben nicht einmal alle Anklagepunkte veröffentlicht, diese Kardinäle, denn er war auch des Mordes bezichtigt worden, dieser Papst. Da waren so viele ekelerregende Verhaltensweisen von dem, dass man das gar nicht kundtun wollte, weil das Volk sonst so geschockt gewesen wäre. Also der Mann war ein Scheusal. Das hätte nicht ein Kardinalskollegium den ins Gefängnis geworfen, als Papst. So waren die Zustände. Drei Päpste gleichzeitig und der eine im Gefängnis. Also, das war der Zustand der römischen Kirche. Wenn man heute nach Konstanz kommt, so sieht man unweit des Ufers im Bodensee eine Gestalt, eine weibliche Gestalt, im langen Gewand. Ein Bein sehr hoch hinauf entblößt und diese weibliche Gestalt hält in ihren Händen auf der einen Seite den Kaiser, auf der anderen Seite den Papst. Eine ganz kleine Gestalt in ihren Händen, wie eine Spielzeugfigur. Die Person, diese weibliche, die da im See mittendrin steht und sich auch dreht und bewegt, diese Statue, diese bewegliche, ist eine Prostituierte und steht da als Wahrzeichen, Denkmal im See bei Konstanz, im Hafen. Als die römische Kirche das mitbekommen hat, was da vor sich geht, hat sie dagegen protestiert, das muss weg. Denn bei diesem Konzil von Konstanz hat nämlich diese Sorte von Frauen die weltlichen wie die geistlichen Adeligen gesteuert. Und das drückt diese Statue aus. Es waren die Huren, die hier zu Hunderten angereist sind für die Geistlichen, für dieses Konzil, das 4 Jahre tagte. Und weil das ein geschichtliches Faktum ist, hat man jetzt diese Person in den See hineingestellt als Statue. Und die römische Kirche hat alles unternommen, damit das wieder verschwindet. Weil das ja einfach immer da ist und sich dreht und dreht. Und jeder, der da hinkommt, bei jeder Stadtführung, wird das erklärt, was da vor sich gegangen ist. Und diese Kardinäle, die mit diesen Frauen verkehrt haben, die haben einen Jan Hus ins Gefängnis geworfen. Den, der ein edles Leben führte, ein makelloses, der das Evangelium der Bibel verkündet hat, und den wollten sie verbrennen. Und das ist Geschichte, ein Faktum. Und man hat ihm ein besonderes Geschenk, in Anführungsstrichen, bereitet. Genau zu seinem Geburtstag, 6. Juli 1415, hat man ihn verbrannt. Genau zum Geburtstag. Also man spürt diesen Zynismus und diesen Hass, der da drinnen steckt. Und man hat aber alles versucht, dass er nicht verbrannt wird. Das heißt, man hat alles versucht, dass er widerruft. Er hat nicht widerrufen. Gesagt, ich kann nicht widerrufen, was Evangelium ist, was Wahrheit ist. Wie soll er das widerrufen? Soll er wieder sagen, die Kirche ist der Mittler und du sollst hier bezahlen, damit du bei Gott Vergebung bekommst, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, soll er das sagen? Er kann nicht. Lieber stirbt er. Als er zum Richtplatz außerhalb von Konstanz geführt wird, vorher hat man ihm noch einen Hut aufgesetzt, wo drauf steht Erzketzer, soll er singend in den Tod gegangen sein. Wer kann, wenn er brennt, verbrannt wird, singen? Er scheint also das nicht gespürt zu haben. Es muss ein übernatürlicher Schutz um ihn herum gewesen sein. Jan Hus stirbt als Sieger. Es ist nicht gelungen, ihn zum Widerruf zu bewegen. Obwohl diese grausamen Haftbedingungen im Kerker waren. Er blieb seiner Linie treu. Seinem Herrn treu. Er ließ sich nicht bewegen, das Verkehrte als das Richtige darzustellen. Er war Universitätsprofessor für römisch-katholische Theologie, aber hat das Evangelium kennengelernt und das hat er verkündet. Als sich das herumsprach in Böhmen, trotz des freien Geleites von Kaiser Sigismund ist Jan Hus verbrannt worden. Da brachen Aufstände los. Übrigens, als der Papst Jan Hus einsperren ließ, hat der Kaiser sich aufgeregt beim Papst und gesagt, du kannst ja nicht Jan Hus einsperren, dem habe ich freies Geleit zugesichert. Das geht ja nicht. Und der Papst hat gesagt, einem Ketzer muss man das Wort nicht halten. Punkt. Und als Jan Hus bei seiner Verurteilung vor diesem Gremium stand, hat er den Kaiser angeblickt gesagt, ich stehe hier mit dem freien Geleit des Kaisers, der sein Wort gebrochen hat. Und dann hat der Kaiser eine rote Farbe im Gesicht bekommen. 100 Jahre später, als Luther in Worms vor Kaiser Karl V. stand und das Ergebnis das gleiche hätte sein sollen, hat Karl V. das ein wenig umgangen. Schon, dass Luther eliminiert wird, aber nicht er selber ist der Ausführende. Der sagte, ich will nicht wie Kaiser Sigismund erröten müssen. Sollen andere erledigen. Darum wurde Luther voll vogelfrei erklärt. Jeder kann ihn umbringen, der möchte. Oder Kaiser verfügt es nicht selber. Geniale Morderklärung. Diese ungerechte Aktion höchsten Ausmaßes, dass die mit den Huren verkehrten, einen Edelmann, der dem Evangelium gefolgt ist, zu Tode brachten, ihn verbrannten, hat einen derartigen Sturm der Entrüstung in Böhmen ausgelöst, dass es zu den Hussitenkriegen kam. Das heißt, die Anhänger von Hus, die Hussiten, haben in Böhmen ihrem Ärger, ihrer Wut, ihrem Zorn, ihrer Enttäuschung Luft gemacht. Und jetzt wurde ein Riesenheer zusammengezogen, um die einfach alle niederzumachen. Und jetzt passierte das Überraschende. Die Hussiten hatten einen früheren Offizier, der schon in älteren Jahren nun war, als ihren General. Und der Mann war ein genialer Stratege. Und als die Heere, die Adeligen, so zusammengezogen wurden und es ernst wurde für die Hussiten, hat dieser Zischka, heißt er, Nationalheld in Böhmen, in Tschechien, geschaut, na, was haben wir? Wie sollen wir uns verteidigen? Und was die böhmischen Bauern hatten, waren so Wagen, grobe Holzwagen. Und wie soll man jetzt gegen so eine Reiterei von gepanzerten Rittern vorgehen? Nicht? Die sind mit ihren eisernen Rüstungen und kommen auf dem Pferd daher. Was hast du dem entgegenzusetzen? Jetzt hat er gesagt, wir nehmen diese Wagen und stellen die zusammen zu einer Wagenburg, so wie das später im Wilden Westen die Siedler gemacht haben. Und auf der einen Seite haben sie noch Planken zusätzlich errichtet, dass man dahinter stehen konnte wie hinter einer Mauer. Und die Bauern hatten ja kaum irgendeine Waffe. Ja, sie hatten halt ihre Werkzeuge, Dreschflegel und Sichel und Sense. Und jetzt wurden so Dinge adaptiert als Art Waffe, denn um eine Armee auszurüsten, musst du ja Geld haben. Und das war ja nicht vorhanden für diese Hussiten, das waren ja arme Untertanen. Aber das, was sie an Werkzeug hatten, wurde befestigt an langen Stangen und auch so am Ende solche Dinge angebracht, womit man einen Ritter vom Pferd ziehen kann. Wenn der also daher reitet und zukommt auf diesen Wagen, dass sie ihn runterziehen können, und wenn der am Boden liegt, ist er hilflos. Denn die Rüstung ist so schwer, der kann allein nicht mehr aufstehen. Und dann ist er leicht zu besiegen. Und diese Hussiten, waren ja wenige, und eine Riesenarmee, die kommt, waren da auf ihrer Wagenburg, diesen Angriff erwartend, und die Übermacht hat verloren. Das konnte man nicht fassen. Eine neue Armee wird zusammengezogen, selbe Ergebnis, Hussiten gewinnen. Eine dritte Armee wird zusammengezogen. Und jetzt war es dann schon so, dieser Jan Zischka hat während eines früheren Kampfes ein Auge verloren. Er hatte also nur mehr ein Auge. Und während einer dieser Schlachten, wo er gerade mit seinen Offizieren die Lage bespricht und unter einem Baum sitzend sich befindet, schlägt da eine Kanonenkugel ein, dass die Splitter in sein Auge dringen, das er noch hat, und jetzt ist er völlig blind. Ja, jetzt muss natürlich diesen General austauschen, nicht? Du kannst ja nicht einen einen blinden Mann als General haben in einer Schlacht. Die Hussiten haben gesagt, der bleibt unser General. Und der blinde General Zischka hat wieder für die Hussiten eine Siegerung. Und da begann man langsam von kaiserlicher und päpstlicher Seite her zu verzweifeln. Dachte sich, das gibt's ja nicht. Aber dann ist dieser Zischka glücklicherweise für die Angreiferseite verstorben. Er war schon älter. Dann kommt ein neuer General, der war genauso gut. Und die nächste Schlacht. Riesige Übermacht. Man hat immer mehr Leute zusammengezogen, immer mehr Soldaten, weil man sich dachte, das gibt's ja nicht. Diese paar Hussiten, die werden wieder rausrotten können. Das gelang nicht. Und dann hat Rom einen neuen Trick versucht. Lasst uns reden. Kommen wir zusammen. Reden wir miteinander. Tja, und dann handeln wir einen Frieden aus. Und der schaute dann so aus, dass die Vertreter der Hussiten zurückkamen und sagen, unsere Forderungen hat man anerkannt. Ja, lasst schauen, haben die zu Hause gesagt. Dürfen wir jetzt wirklich Brot und Wein ausschenken beim Abendmahl? Denn das war eine Forderung der Hussiten. Abendmahl in beiderlei Gestalt. Denn Jesus hat ja gesagt, als er den Kelch nahm, trinkt alle daraus. Aber Rom hat das dem Volk vorenthalten. Und das Wappen der Hussiten ist der Kelch. Das hatten sie aus ihren Fahnen, den Kelch. Das wollten sie haben. Und ihre Forderungen wurden tatsächlich erfüllt. Sie wollten eigene Geistliche haben, dass sie in ihrem Land freie Religion ausüben dürfen und dass sie eben das Abendmahl in beiderlei Gestalt austeilen dürfen. Nun, als die dann das genauer durchlesen, stellen die Vertreter der Daheimgebliebenen fest, ja Moment, da steht ja ganz unten noch etwas. Die Interpretation dieser Zusagen ist allein der römisch-katholischen Kirche vorbehalten, wie das Ganze zu interpretieren ist, was es wirklich bedeutet. Jetzt werden welche misstrauisch und sagen, Moment, da steht doch da ganz unten, Rom interpretiert, wie die Zusagen zu werten sind. Ja, jetzt wollen wir nicht so genau sein, jetzt haben wir endlich Frieden. Lass uns den Olivenzweig ergreifen, den uns hier Rom anbietet. Und die Hussiten beginnen untereinander zu streiten. Wer soll jetzt da federführend sein? Soll man das anerkennen, was da ausgehandelt worden ist oder nicht? Und jetzt beginnt man sich zu spalten in einen sanften und einen radikalen Flügel. Die Radikaleren waren die Taboriten vom Ort Tabor in Böhmen. Ja, was jetzt? Und dann passiert das Unfassbare. Die Päpstlichen und Kaiserlichen haben nur auf diesen Moment gewartet, dass die sich zerstreiten. Jetzt kommen sie. Wo die Hussiten uneinig geworden sind. Und dann geschieht das Unfassbare. Die Seite, die das annehmen möchte, das Angebot, verbindet sich militärisch mit den Kaiserlichen. Das heißt, Hussiten gehen auf die kaiserliche und päpstliche Seite über und kämpfen gemeinsam mit denen gegen die Hussiten, die treu geblieben sind beim ursprünglichen. Das war dann das Ende. Wie hatte schon Caesar gesagt, so hat er Gallien erobert, teile und herrsche. Lateinisch divide et impera. Divide, teilen, dividieren. So kannst du sie auseinander dividieren. Über Jahre nicht gelungen, die Hussiten auszurotten. Aber als sie uneins wurden, dann gelang es, sie zu besiegen. Und am Ende haben wieder Kaiser und Papst triumphiert. Aber der ausgestreute Same, der konnte nicht mehr eingesammelt werden. Und Böhmen ist jetzt schon im Herzen Europas. Und im nächsten Teil werden wir dann sehen, wie das hier ausstrahlt in diese Gegend Deutschlands. Und das im nächsten Teil.